Also der Anteil, den man arbeiten muss, nur um das Wohnen zu finanzieren, der ist heute so viel höher, als es vielleicht noch in der Generation der Eltern oder Großeltern war. Und das ist ungerecht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit haben.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, Jan Schippmann hier und ich freue mich, dass ihr Bock habt auf eine neue Folge Absolute Mehrheit. Was haben denn Songs wie Bauch, Beine, Po oder Barbaras Rabababa mit linker Politik zu tun? Wenn ihr viel auf TikTok unterwegs seid, dann ist euch vielleicht schon mal der ein oder andere Track von einer rappenden Politikerin in den Feed gespült worden. Karin Ley sitzt seit mehr als 15 Jahren für die Linke im Bundestag, aber erst seit sie als Karin Slay Hitsongs covert und sie auf linke Themen umdichtet, ist sie so richtig bekannt geworden. Wen sie damit erreicht und was sie damit bewegen will, erfahrt ihr heute. Herzlich willkommen, Karin Ley.
Hallo.
Sie sitzen schon ewig für die Linke im Bundestag und sind da deren absolute Fachfrau für Wohnungspolitik. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, viele kennen sie erst, seit sie sowas hier machen.
Ich gehe in den Bundi mit Conny Heidi Gundi. Im Plenum eine Lady gegend die AfD.
Keine neue Bar, weil die Miete unbezahlbar war.
Die Mieten in der Stadt, die stiegen bombastisch. Die Nachfrage nach Wohnungen erstarkte drastisch. Ein Mietendeckel wäre hier geradezu fantastisch.
Und ab im eigenen Takt mit den Waffen einer Frau. Parapapapap.
Du bist schlau, du bist stark, du bist super mega hot.
Glaubst du kannst nicht, glaub mir du kannst.
Sie rappen ja schon so ein bisschen mit. Kennen Sie das alles auswendig?
Den ganzen Texte nicht, aber so die Refrains, die eingängigen Slogans, ja, die, da ich es ja selber auch getextet habe.
Wirklich?
Ja, natürlich, dann ja, kommt es natürlich wieder, wenn man es jetzt hört. Und ja, schön, dass Sie es rausgesucht haben. Freut mich.
Ja, ich meine, das ist ja auch teilweise steil gegangen schon. Ja. Deswegen ist es super spannend. Aber ja, wann ist der Punkt gekommen, wo man sich gedacht hat, jo, das mache ich jetzt?
Das war vom guten Jahr. Mhm. Da kam erstmal der Punkt, dass ich mich politisch dafür entschieden habe, auf TikTok zu gehen. Mhm. Also, weil davor war mir das eher so fremd. Ich dachte, was TikTok, was machen die da? Da wird gesungen, getanzt und so kurze Videos. Und ich so, naja, ich wollte eigentlich einen Podcast machen, um zu Fragen der Stadtentwicklung mit Expertinnen und Experten sprechen. Aber dann kamen eben die Analysen, dass gerade bei Erstwählerinnen und Erstwählern mehrfach am Tag irgendwelche AfD-Videos in die For You-Page kommen. Und dass die AfD die einzige Partei ist, die auf diesen Plattformen so aktiv ist. Und ich meine, das mit dem Rechtsruck, das ist ja eine der wirklich schlimmsten Entwicklungen, die wir gerade haben. Aber in dem Moment, wo klar war, dass gerade auch viele Erstwählerinnen und Erstwähler auch nach rechts neigen, das fand ich wirklich den schlimmsten Befund von allen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Dann geht ja auch die Hoffnung für die Zukunft verloren, weil ich eher aus einer Generation komme, dass ich dachte, naja, diese ganzen autoritären Ansichten, dieser Hass auf Minderheiten, das ist eher was vielleicht von der älteren Generation, die noch zur Nazi-Zeit sozialisiert wurden, das stirbt irgendwann aus. Und dann zu hören, dass junge Leute auch da wieder mehr offen für sind, das fand ich so erschreckend. Dann habe ich politisch gesagt, ich will auf TikTok. Dann habe ich mir angesehen, was dort passiert. Und es ist ja immer so, dass so Songs viral gehen. Das war damals der Rhabarber-Song von Bodo Wartke. Mhm. Und da gibt es eben diese eine Liedzeile, die da lautete, die Nachfrage nach Rhabarberkuchen, die stieg drastisch. Und in meiner Welt, in meiner beruflichen Welt, wenn irgendwas steigt, dann sind sie Mieten, dann ist die Nachfrage nach Wohnungen und da hatte ich quasi den ersten Reim im Kopf und dann habe ich zu meinem Social Media Manager gesagt, ja, das ist doch toll, dann dichte ich das jetzt auch um, so wie das andere auch machen. Und es war ja, da gab es eher zum Anfang auch Skepsis, so könnte ja dann peinlich sein für Politikerinnen und Politiker. Aber ich war auch einfach ein Punkt in meiner Laufbahn und auch ein politischer Punkt bei der Linken. Wir hatten ja damals auch schwierige Zeiten mit der Abspaltung von Wagenknecht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt nur noch, worauf ich Lust habe. Darauf habe ich Lust und dann mache ich das jetzt. Und erstaunlicherweise, in dem Moment, wo ich nur noch gemacht habe, worauf ich Lust habe, da lief's.
Was hat sich denn bei Ihnen so verändert, seit Sie jetzt schon diverse Male auf TikTok viral gegangen sind?
Ich glaube, ich habe dazu beigetragen, dass das Thema Mietenpolitik wieder stärker auch in der politischen Debatte ist. Wir haben heute im Bundestag eine Verlängerung des der Mietpreisbremse beschlossen. Das wird nicht viel bringen. Aber ich sag mal so, diese Bundesregierung kann es sich jetzt nicht mehr leisten, wie die Ampel. 3,5 Jahre haben die nichts gemacht. Die haben wirklich keinen einzigen Gesetzentwurf mit eingebracht. Und ich glaube, dass nicht nur ich persönlich, auch wir als Linke, weil wir ja das Thema Mieten so stark gemacht haben im Bundestagswahlkampf, mit dazu beigetragen haben, dass sich alle anderen Parteien auch ein Stück weit stärker dazu positionieren müssen. Das hat sich natürlich jetzt erstmal politisch geändert. Das Thema ist weiter oben auf der Agenda. Das merkt man auch im neuen Bundestag bei den Regierungsbefragungen. Da kam das Thema Mietenpolitik nach anderthalb Stunden dran, wenn die Gruppe Die Linke oder ich persönlich mal eine Anfrage stellen durften. Und jetzt fängt das wir weiter früher an. Also es ist schon ein wichtigeres politisches Thema geworden. Wie gesagt, das ist eine Gesamtleistung auch nicht nur von mir, sondern auch von der gesamten Linken, weil wir das zum unserem Wahlkampfthema gemacht haben. Ja, für mich persönlich, ja, ich werde manchmal von jungen Leuten erkannt, wenn ich auf dem Festival bin oder in so Städten wie Leipzig, wo es eine große linke Szene gibt, dann auch auf der Straße. Das ist ganz interessant, ja, genau.
Ja, letztens hat mir eine Bekannte gesagt, ja, die sich jetzt wirklich nicht viel mit Politik auseinandersetzt, lad doch mal Karen Slay zu dir ein.
Geil.
Und ich würde behaupten, die Audience, die sie jetzt bedienen, ist eine andere als ein paar Jahre zuvor.
Ja.
Hat sich da denn jetzt nicht nur die Reichweite verändert, sondern auch die Art und Weise, wie sie als Politikerin wahrgenommen werden?
Ich glaube, es ist ja in gewisser Hinsicht eine Doppelrolle, ne? Also auf der einen Seite bin ich jetzt Ausschussvorsitzende und die Vorsitzende vom Bauausschuss und vom Wohnungsausschuss. Ich treffe mich Verbandschefs. Ich habe gestern auf einer Konferenz Neues Bauen gesprochen. Also da bin ich schon mehr in meiner Politikerin-Rolle. Und ich freue mich aber auch dann total, wenn ich mal ein bisschen mehr frei habe oder nicht so viele getrieben bin von so vielen Terminen, dass ich dann noch wieder meine kreative Seite ausleben kann, dass ich gucken kann, was geht denn gerade bei TikTok? Welche schlechten Texte gibt es da und kann ich es nicht besser machen? Und ja, ich freue mich auch total darüber, dass es viele junge Leute gibt, die das feiern, viele junge linke Leute, die sich in ihren Auffassungen schon bestärkt fühlen. Mhm. Und man sucht ja auch Bestärkung, gerade in den Zeiten, die doch sehr, sehr stark von konservativen und rechten Ansichten dominiert ist. Aber viele, gerade junge Frauen, haben mir auch gesagt, wir treten jetzt in die Linke ein, weil Heidi Reicheneck natürlich so eine tolle Social-Media-Arbeit macht, aber zum Teil auch, weil sie dann meine umgedichteten Rap-Songs auch cooler fanden als das Original.
Und also ein bisschen Selbstironie dabei, ne? Ich, ja, meine, ich glaube, das sehen viele halt einfach auch nicht in der Politik. So, ne?
Absolut. Es ist in jedem Fall Selbstironie dabei und das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre auch. Bei allem, bei der politischen Gesamtscheiße, ehrlich gesagt, bei allem, was gerade schief läuft in Deutschland, die AfD, in den USA mit Trump, Kriege, Krisen und so weiter. Und dass es trotzdem wichtig ist, nicht den Humor zu verlieren und auch nicht eine positive Ausstrahlung zu verlieren und nicht unterzugehen in diesem ganzen Hass, in der Negativität und das auch ein Stück weit auszustrahlen. Es braucht auch jede linke Partei, das brauchen insgesamt progressive Menschen in dieser Gesellschaft und auch in anderen westlichen Gesellschaften, dass wir sagen, okay, wir versuchen uns nicht in diesen ganzen Strudel von Hass und Niedertracht auch in diese Negativität hineinziehen zu lassen und wir kämpfen für eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, wir kämpfen für mehr Gerechtigkeit, für mehr Freiheiten, auch gerade für junge Leute. Und wir kämpfen auch dafür, dass wir diese Orte auch haben, in denen wir frei sein können, in denen wir feiern können. Und wir lassen uns auch von den Rechten diese Räume nicht nehmen und den Humor nicht verderben.
Wir haben gerade eben schon Heidi Reicheneck genannt. Die ist ja wirklich schon das Best-Case-Beispiel wahrscheinlich, was TikTok angeht, was den Erfolg auch angeht. Mhm. Und es versuchen ja so einige in ihrer Fraktion auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Aber nur wenige haben es geschafft, auch nur ansatzweise so erfolgreich zu werden. Sie sind da eine Ausnahme. Und am Ende zählt ja, wer erreicht die Leute da draußen? Welchen Stellenwert nimmt denn die Art und Weise, wie sich einzelne Abgeordnete auf TikTok präsentieren, in der Fraktion ein?
Also wir sprechen da jetzt nicht in der Fraktion rüber, wie wir das machen.
Nicht in der Fraktionssitzung.
Nee, es ist nicht immer eine Fraktionssitzung, aber ich glaube, viele stellen sich ja da gerade auch neu auf. Wir sind ja eine Fraktion, die sehr jung ist. Wir haben sehr viele Abgeordnete, die zwei Drittel unserer Abgeordneten in der Fraktion, die sind neu, die sind zum ersten Mal jetzt im Bundestag. Wir haben den jüngsten Altersschnitt, wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund, sehr viele Frauen. Also es ist schon eine sehr bunte und sehr junge Mischung und viele nehmen die Social-Media-Arbeit sehr ernst und ich glaube, da wird noch eine von uns kommen.
Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Maßnahme rein, die Sie uns mitgebracht haben. Und ich glaube, die wird bei Ihnen niemanden überraschen.
Es ist scheinbar eine Never-Ending-Story. Steigende Mieten belasten seit Jahren vor allem Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Besonders in Ballungszentren wie Berlin, München oder Frankfurt steigen sie überproportional an. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Immer mehr Menschen fordern, dass der Staat eingreift und die Mieten begrenzt. Zum Beispiel mit einem bundesweiten Mietendeckel.
Es war die große Forderung, mit der die Linke in den Wahlkampf gegangen ist. Und Jan van Aken hat mir am Tag, als er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, gesagt, das Thema wird uns noch aus den Ohren herauskommen. So oft wird Mietendeckel gesagt werden. Und das ist ihre Maßnahme, die sie uns mitgebracht haben. Sie sagen, ein Mietendeckel muss her. Warum hat Ihre Partei ausgerechnet diese Forderung medial so voll in den Mittelpunkt gestellt?
Naja, sagen ja alle Parteien, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Das habe ich schon so oft gehört, dass es mir aus den Ohren rauskommt. Und dann ist aber eigentlich nichts passiert. Also das Einzige, was wirklich beschlossen wurde, das ist die sogenannte Mietpreisbremse. Mhm. Aber wir sehen ja, ich halte es wirklich für nicht meine persönliche Meinung, sondern eine objektive Tatsache, dass sie nicht funktioniert. Also vielleicht mal im Einzelfall, wenn jemand wirklich seinen Vermieter verklagt. Aber es ist nicht geeignet als ein gesellschaftliches Instrument, um diesen krassen Mietenanstieg zu begrenzen, den wir ja eigentlich in allen deutschen Großstädten erleben, den es übrigens auch in der gesamten westlichen Welt mit Abstrichen auch zu sehen ist. Also es ist ja wirklich ein breites Phänomen.
Jetzt gerade in New York beispielsweise.
New York beispielsweise wird das ja jetzt möglicherweise auch angegangen durch einen neuen Bürgermeister. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Ja, aber das ist einfach so, dass da was passieren muss. Und diese jetzige Mietpreisbremse hat ja überhaupt nichts bewirkt. Also ich habe selber die Bundesregierung letzte Woche gefragt, wie ist denn das Ergebnis? Hm. In 10 Jahren, wo die Mietpreisbremse gilt, sind die Mieten in den 14 deutschen Städten um 50% angehoben worden. Und in einigen Städten wie Berlin haben sie sich sogar verdoppelt.
Aber das ist dann die, also bei Neuvermietung und nicht bei Bestandsmieten.
Bei Neuvermietung, Mieten. Genau.
Also die Oma, die da sitzt, muss nicht das Doppelte jetzt zahlen.
Die Oma, die da sitzt, muss nicht das Doppelte bezahlen. Aber es gibt eine bestimmte Dynamik, wie sich diese Mietspiegel berechnen. Und das führt eben dazu, dass wenn man diese neuen Mietverträge immer teurer werden, mit etwas zeitlichem Verzug auch die Bestandsmieten immer weiter angehoben werden dürfen. Der letzte Mietspiegel in München, der genau das nämlich regeln soll, diese alten Mietverträge, hätte dort theoretisch Mietsteigerungen von bis zu 20% erlaubt und möglich gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, diese Mietpreisbremse, die reicht nicht. Wir brauchen wirklich eine schärfere Maßnahme. Wir brauchen einen Mietendeckel. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter wieder mehr Luft zum Atmen haben. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, wir brauchen irgendeine Art von Preisregulierung, weil Wohnen eben ja keine Ware ist wie irgendwas anderes, sondern ein Grundbedürfnis ist. Und dieses Grundbedürfnis, dieses Menschenrecht ist einfach für viele Menschen in Gefahr. Wir haben steigende Zahlen von Wohnungslosen, wir haben eine immer größere Wohnkostenbelastung, gerade auch für die mittleren und unteren Einkommensgruppen. Also man muss immer mehr arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Das trifft übrigens auch insbesondere junge Leute, die, wenn die jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen oder ein Studium beginnen, also der Anteil, den man arbeiten muss, nur um das Wohnen zu finanzieren, der ist heute so viel höher, als es vielleicht nach einer Generation der Eltern oder Großeltern war. Und das ist ungerecht. Ja,
für alle, die das hören und jetzt nicht die absoluten Vollexperten für Wohnungspolitik sind, die Mietpreisbremse begrenzt quasi, inwiefern eine Miete erhöht werden darf, in angespannten Märkten. Und da gibt es aber diverse Optionen, um die zu umgehen, durch möblierte Wohnungen etc. Und der Mietendeckel, da kommen wir jetzt gleich drauf, da werden Sie uns sicherlich erzählen können, was Sie damit meinen. Aber vorher will ich nochmal sagen, Sie haben es schon gesagt, es wird ja immer gesagt, die soziale Frage unserer Zeit, das hört man ja schon seit Jahrzehnten. So, ne? Wenn man Pessimist ist, kann man dann nicht vielleicht sogar sagen, dass Menschen im schlimmsten Fall das Vertrauen in die Politik verlieren, weil in so einem essentiellen Bereich einfach wenig bis nichts passiert?
Ja, ich glaube, es ist sogar schlimmer. Man muss kein Pessimist sein, um genau zu dieser Einschätzung zu kommen. Das erlebe ich in sehr vielen Gesprächen, an sehr vielen Zuschriften, die ich erhalte von Mieterinnen und Mietern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Es gab auch kürzlich eine Analyse, die gesagt hat, Leute, die eine Mieterhöhung kriegen, die neigen dann zu, die AfD zu wählen. Mhm. Ich meine, das ist wirklich total absurd, weil das eine Partei ist, die in jeder Debatte beweist, dass sie eigentlich gegen die Interessen von Mieterinnen und Mieter arbeiten. Das müssen wir, glaube ich, noch mal stärker deutlich machen. Also ich glaube schon, dass genau das dazu beiträgt auch, dass viele Leute sich völlig frustriert von der Politik und auch von diesem System abwenden. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage ist, es ist auch eine Demokratiefrage. Und es ist auch eine Zukunftsfrage, weil viele sind jetzt schon an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen. Die Frage ist ja auch ein Stück weit, wo wollen wir hingehen und was sind unsere Visionen? Und es gibt abschreckende Beispiele. Es gibt London, es gibt Paris, es gibt Städte wie New York, San Francisco, L.A. Das ist unvorstellbar, was da passiert. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, das wollen wir verhindern. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch solche Maßnahmen ergreifen müssen, um dafür zu sorgen, dass wir in einem gerechten Land leben können, in dem die Städte für alle da sind und nicht nur für die, die sehr viel Geld verdienen.
Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt, Sie sind ja hier bei der absoluten Mehrheit. Und wenn Sie alleine entscheiden dürften, wie würde so ein Mietendeckel aussehen, den Sie sich da vorstellen?
Also wir würden durchaus auch unterscheiden in Gebiete in Deutschland, wo jetzt kein angespannter Wohnungsmarkt ist. Also da sind dann halt auch Mieterhöhungen weiterhin möglich, nicht in dem Maße, wie es jetzt der Fall ist. Da gibt es auch Regeln, aber da können Mieten auch weiter angehoben werden. In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten würden wir sagen, also bis maximal 2%, also Inflation. Es gibt aber auch Konzepte, die sagen, manche Städte, die als Wohnungsnotgebiete gelten würden, also grob gesprochen die größten Metropolen in Deutschland, da wollen wir erstmal keine Mieterhöhungen mehr erlauben. Vor dem Hintergrund, dass die Mieten in den letzten 10-12 Jahren so krass gestiegen sind, dass wir dem jetzt auch gesetzlichen Riegel vorschieben wollen.
Wie lange?
Also wir haben jetzt erstmal gesagt, dieser Mietenstopp ist unser Vorschlag. Da gibt es auch ein Bündnis vom Deutschen Mieterbund, von Gewerkschaften und vielen Initiativen, die sagen, für die nächsten 6 Jahre. In diesen 6 Jahren müsste es aber auch ein anderes System eingeführt werden, der Mietpreisregulierung. Weil ohne jetzt mit den Details zu langweilen, aber das jetzige System von Mietspiegel, die Art und Weise, wie der berechnet wird, sind eben nicht geeignet, diese Mietsteigerungen irgendwie auszubremsen, sondern legitimieren sie noch und machen sie zum Gesetz und deswegen 6 Jahre Mietenstopp und in der Zeit brauchen wir ein funktionierenderes System von der Mietpreisregulierung.
Würden Sie denn auch wollen, dass bestehende Mieten gesenkt werden in diesem Zuge?
Das wollen wir auch und das ist sogar jetzt schon möglich, das wissen viele gar nicht mehr. Das war in den 50er Jahren an der Tagesordnung. Ich habe da alte Artikel jetzt gelesen gestern. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Also da sind auch Vermietende im Knast gelandet, wenn sie Mieten verlangt haben, die total utopisch hoch wären.
Ist das so?
Das ist tatsächlich so.
Hab ich noch nie gehört.
Es ist aus der Vergessenheit geraten, obwohl es dieses Gesetz, das nennt sich Wirtschaftsstrafgesetzbuch, obwohl es immer noch gibt. Und wir als Linke versuchen ja gerade auch, dass wir dann ein Stück weit auszugraben. Wir haben so eine Mietwoche-App programmiert, die schon für einige Städte freigeschalten ist. Man kann also seine Daten dort eingeben und kann sehen, bezahle ich eigentlich eine Miete, die gedeckt ist durch den jeweiligen Mietspiegel oder zahle ich zu viel? Und es ist tatsächlich jetzt schon so, wenn man 20% mehr zahlt, dann ist es eigentlich eine Ordnungswidrigkeit und die Behörden müssten das verfolgen. So will die Falschparker ein Knöllchen kriegen, müssen eigentlich die Vermieter, die eine Miete verlangen, die 20% über den Mietspiegel liegt, müssen eigentlich ein Bußgeld bezahlen.
Aber soll nicht in den Knast.
Soll nicht in den Knast, nein. Ich war nur selber krass überrascht, wie scharf damals die Anwendung der Gesetze war. Und heute haben wir dieses Gesetz immer noch und es wird noch nicht mal dieses Knöllchen verschickt. Und deswegen wollen wir dafür sorgen und wir helfen mit unserer App auch wirklich praktisch nach, dass die bestehenden Gesetze zur Regulierung von Mieten, die es immer noch gibt, die gar nicht mehr angewendet werden, dass die Kommunen wieder hingehen und Mieterinnen und Mieter unterstützen, wenn von ihnen wirklich so diese ganz krassen Mietpreise auch verlangt werden. Und es ist ja an der Tagesordnung, auch wenn man sich diese Wohnungsannoncen ansieht, das kommt einfach total oft vor, dass dort ein Mietpreis aufgerufen wird, der 50-60% über dem Mietspiegel liegt. Das ist eigentlich gesetzlich gesprochen Mietwucher und eine Straftat. Aber leider wird es jetzt nicht mehr verfolgt, auch von den Behörden. Und da wollen wir wieder hin. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Also in den Fällen kann man die Miete dann eben auch senken.
Es gab so einen Mietendeckel schon mal in Berlin von Anfang 2020 für ungefähr ein Jahr. Da hat die Linke mitregiert und da konnte man beobachten, wie sich so ein Deckel auf den Markt auswirkt, bis er dann gerichtlich gekippt wurde, weil gesagt wurde, das Land Berlin hat diese Gesetzgebungskompetenzen nicht. Hand aufs Herz, haben Sie da nicht etwas versprochen, von dem Sie wussten, dass es juristisch möglicherweise nicht hält? Also war das nicht eher politisch ein Eigentor?
Also erstmal muss man positiv sagen, dass dieser Berliner Mietendeckel das einzige Instrument war in den letzten 30, 40 Jahren, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Mieten wieder gesenkt werden konnten. Also Berliner Mieterinnen und Mieter konnten also Milliarden Euro Miete sparen. Die Mieten sind ungefähr 11% bei den Angebotsmieten gesunken und bei den Bestandsmieten, ich glaube, zwischen 6% und 8%. Also es haben erstmal sehr, sehr viele Menschen davon profitiert. Ich will daran erinnern, dass die Freude darüber auch sehr, sehr groß war. Es ist ja wirklich gefeiert worden auch von vielen Berlinerinnen und Berlinern, dass hier die Politik endlich mal was tut.
Bis man es zurückzahlen musste.
Und da ist genau das richtig, was Sie nochmal gesagt haben, er wurde zur Fall gebracht. Also es sind ja Abgeordnete von FDP und der CDU aus dem Bundestag zum Verfassungsgericht gelaufen, haben gesagt, ja, Berlin kann doch jetzt nicht als eines von 16 Bundesländern so einen Mietendeckel machen. Bund, Mietrecht, dafür sind wir zuständig hier im Bundestag. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, stimmt, da habt ihr recht. Ich aber meine, da waren auch sehr viele CDU-Politiker an diesem Urteil auch beteiligt. Das sage ich aber jetzt mal nur am Rande. Und deswegen sagen wir ja,
aber da der muss man ganz kurz, da muss man nämlich sagen, ich glaube, die das Recht dazu klagen, das hat, glaube ich, jeder. Und da muss man sagen, man erwartet ja auch von einer Landesregierung, dass man ein rechtssicheres Gesetz aufsetzt. Und das, so weit muss man ja gehen und sagen, gut, ob man kann das gut finden oder nicht gut finden, dass sie dagegen geklagt haben. Aber im Endeffekt will man ja auch, die Linke war ja sehr davon überzeugt, dass das auch so Bestand hat.
Genau, da waren die Linke von überzeugt, da waren viele Juristen von überzeugt, die ja genau das argumentiert haben. Also lange Zeit galt die Auffassung, Mietrecht ist Bundesrecht. Dann haben sich Juristen gemeldet, bei der Politik, bei Rot-Rot-Grün, wir haben ja damals gemeinsam mit SPD und Grünen regiert und gesagt, nein, es gab eine Verfassung, es gab eine Föderalismusreform, jetzt ist das soziale Wohnungswesen Landessache, macht ihr mal was. Dann haben die das gemacht, dann wurde dagegen geklagt, das Verfassungsgericht, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, hat nicht gesagt, Mietendeckel ist Verfassungs-, hat nicht inhaltlich geurteilt.
Genau.
Sie haben nur gesagt, es kann nicht ein Land alleine machen. Und genau deswegen sagen wir ja, es muss da einen bundesweiten Mietendeckel geben. Das heißt, wir brauchen eine bundesgesetzliche Regelung. Und das muss ich schon sagen, dass die Abgeordneten, die natürlich das Recht haben zu klagen in Karlsruhe, danach haben die ja nichts gemacht. Also die sind ja nur nach Karlsruhe gegangen, um den Berliner Mietendeckel zu Fall zu bringen und nicht, um dann selber aktiv zu werden. Das gehört natürlich dann auch zur Wahrheit dazu.
Genau, aber ich glaube, dann muss man auch mal sagen, es könnte halt wieder dagegen geklagt werden. Mhm. Und wenn das dann wieder nicht, dann wohl inhaltlich nicht rechtssicher ausgestaltet ist, dann könnte es halt auch wieder gekippt werden, dass es halt wie die Gewaltenteilung in Deutschland funktioniert.
Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die Immobilienlobby alles daran setzen würde, wenn wir dafür eine absolute Mehrheit hätten oder das irgendwie politisch durchsetzen können, dass sie dagegen klagen. Also gegen jede Mietpreisbremse wird geklagt, gegen das kommunale Vorkaufsrecht wurde geklagt. Es wird dann damals gegen diesen sogenannten Mietwucherparagrafen, über den wir gerade gesprochen haben, warum wird er nicht mehr angewendet, weil dagegen geklagt wurde. Und da habe ich keine Zweifel dran, aber natürlich haben wir uns dort auch beraten, nicht nur mit André Holm, einem bekannten Stadtsoziologen, sondern auch mit kritischen Juristinnen und Juristen, die gesagt haben, okay, dann lass es uns so machen, wir nehmen die Instrumente, die es jetzt schon gibt in der Mietenpolitik und verschärfen die. Mhm. Also das wäre auch der Unterschied zu dem Berliner Mietendeckel, die ja ein ganz neues Konzept sich ausgedacht haben, dass wir sagen, wir nehmen jetzt diese Instrumente im Mietrecht, die schon da sind. Also das ist dann dieser Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch, es ist die Kappungsgrenzenverordnung und solche Dinge, die einfach schon im Gesetz stehen, aber wir verschärfen die dann in der Sache, um genau argumentieren zu können. Aus unserer Sicht wäre das dann auch ein rechtssicheres Konzept. Ich will nur sagen, bei aller juristischen Diskussion ist es vor allem eine politische Diskussion. Es hat auch in der Anhörung zum und zur Mietpreisbremse im Rechtsausschuss letzte Woche eine Rolle gespielt. Also sie wollen das politisch nicht und sagen, es kann ja durch Neubau sozusagen die Wohnungsfrage gelöst werden. Und das halte ich aber für falsch und dafür gibt es auch einfach keinen Beleg, weil gerade diese neu gebauten Wohnungen sind ja immer die teuersten und deswegen sinkt ja jetzt nicht die Miete der anderen. Also das ist einfach auch eine Legende dort.
An der Stelle, genau.
Genau, man muss, glaube ich, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, auch wie ein Vorbild. Aber das enthebt uns nicht der Verantwortung, auch Mieterinnen und Mieter per Gesetz zu schützen. Und Sie haben es ja auch gesagt, in New York, in Spanien, in vielen anderen Städten kommt man auf den Trichter zu sagen, wir müssen auch per Gesetz Mieterinnen und Mieter vor diesen überbordenden Mietsteigerungen schützen.
Eine Sache, die passiert ist damals, als in Berlin der Mietendeckel eingeführt wurde. Ich hatte da gerade nach Wohnungen geguckt und ich habe gemerkt, dass Angebot ist stark eingebrochen. Da gibt es auch Erhebungen zu, auch wenn die Gründe dafür nicht ganz klar sind. Haben Sie keine Angst, dass das bundesweit auch passieren könnte?
Also das muss man schon ernst nehmen. Das ist tatsächlich so, dass die Wohnungsannoncen dann zurückgegangen sind. Wir wissen aber auch, dass vom Tag 2, nachdem der Mietendeckel nur angekündigt wurde und dann noch beschlossen wurde, ich glaube 2 Tage später war ja schon die Klage in Karlsruhe eingereicht. Das heißt, viele Vermietende haben auch erstmal abgewartet, was kommt da raus. Das muss man auch sagen. Und ja, es kann sein, dass sich bestimmte Investitionsmodelle, die darauf beruhen, die Miete in regelmäßigen Abständen bis aufs Maximale zu erhöhen, dass die sich dann irgendwie, dass die Rendite für solche Investitionen einfach nicht mehr hergibt.
Und das ist auch so. Dann könnten die das in Eigentumswohnungen umwandeln und verkaufen und dann wäre weniger Angebot da.
Nein, ich finde, das ist halt jetzt genau die Stunde der öffentlichen Hand. Also deswegen sage ich, wir brauchen halt diesen Mietendeckel als Gesetz, aber wir brauchen auch eine Investition in bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Weil das, was ja diese Investoren meistens bauen, ist ja gar nicht der bezahlbare Wohnraum. Das ist ja das Absurde.
Sogar bei den landeseigenen gerade. Also da geht es auch bis zu 18 Euro pro Quadratmeter hoch, teilweise, soweit ich weiß.
Absolut. Also bei den landeseigenen Wohnungen, insgesamt bei den kommunalen Bauträgern, aber auch bei den Genossenschaften müssen wir natürlich auch schauen, dass das, was die bauen, bezahlbar ist. Aber ich finde, das sind genau die Akteure, die wir eigentlich noch stärken müssen. Also ich bin schon sehr dafür, dass wir sagen, wir stärken jetzt die Akteure auf den Wohnungsmärkten, die gemeinwohlorientiert sind, denen es eben nicht um die hohen Renditen geht, sondern die bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Da gibt es Konzepte, das ist jetzt wieder ein ganz neues Thema, aber ich sage mal grob gesprochen, ein Konzept, wie es in der Stadt Wien, also mit guten Beispielen, auch glaube ich international anerkannt gelingt, dass man durch eine Konstruktion, die sagt, die gemeinnützige Wohnungswirtschaft bekommt Steuererleichterungen, dafür sorgt, dass die bezahlbaren Wohnraum bauen können. Wir haben in Deutschland das umgekehrte System. Bei uns bekommen Steuererleichterungen Vonovia und große Konzerne, die müssen weniger Steuern zahlen als andere. Also wir haben da wirklich an manchen Stellen ein absurdes System, müssen das mal ein Stück weit vom Kopf auf die Füße stellen.
Wobei ich es schon wild finde, wie wenig die tatsächlich vom totalen Wohnraum besitzen. Das sind, glaube ich, um die 10% oder so. Man denkt immer so, irgendwie, das sind die ganz Großen und die haben alles irgendwie. Aber an und für sich ist das gar nicht so viel.
Deren Markt, ja, das Punkt ist aber, ob man das jetzt bundesweit berechnet. Das Problem ist, dass die eine gewisse Marktmacht haben in bestimmten Städten und dort in bestimmten Stadtteilen für eine bestimmte Klientel von Leuten, die nicht viel Geld haben.
In so einem Preisbereich dann.
In diesem Preisbereich und wo es auch dann kaum eine Möglichkeit gibt, was Neues zu finden. Also wer jetzt aus einer halbwegs bezahlbaren Wohnung rausfliegt mit einem alten Mietvertrag, der muss doch bei einem neuen Mietvertrag, wenn er überhaupt eine Wohnung findet, was Doppelte, manchmal das Dreifache bezahlen. Ja. Das ist das Problem. Deswegen, ja, bundesweit betrachtet hat Vonovia dann, ich glaube, 500.000 Wohnungen, aber sie haben in bestimmten Städten und für eine bestimmte Gruppe von Leuten halt fast ein Monopol und das ist schon ein Problem.
Es gibt ja viele Bereiche irgendwie der Wohnpolitik. Ich glaube, da könnten wir sehr, 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 sehr lange drüber reden. Sei es Bodenspekulation, Fehlbelegung, Investitionsruinen, Airbnb, zu wenig Neubau. Es gibt massiv viele Faktoren für eine katastrophale Situation im Wohnungsmarkt. Inwiefern trägt denn der Mietendeckel zur Lösung dieser Probleme bei?
Ich denke, es ist ein Instrument, es kann nicht das einzige sein. Also neben dem Mietendeckel braucht es dann eben auch ein Investitionsprogramm im bezahlbaren Wohnraum. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt und da wird viel zu wenig investiert. Also wir geben im Moment 3,5 Milliarden Euro im Jahr bundesweit für Sozialwohnungen aus.
Das ist ein bisschen mehr als das 9-Euro-Ticket für 3 Monate gekostet hat.
Ja, also es ist halt ein guter Vergleich, merke ich mir für die nächste Haushaltsrede. Das ist für den Bereich Immobilien ist es einfach nicht viel Geld und ist nicht nur meine Meinung, auch der Wohnungsbautag. Also da ist der Mieterbund dabei, die Gewerkschaft, aber da sitzen auch die Bauwirtschaft mit am Tisch. Die sagen, wir brauchen eigentlich mindestens Investitionen von über 20 Milliarden im Jahr, um auch nur annähernd vielleicht die Sozialwohnungen zu bauen oder umzuwandeln, die wir eigentlich jetzt bräuchten. Ja, also wir sind gerade in der Situation, dass 900.000 Sozialwohnungen akut fehlen. 11 Millionen Mieterhaushalte in Deutschland haben theoretisch einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Also es wird ja immer so getan, Sozialwohnung, das ist jetzt wirklich sowas für die Ärmsten der Armen. Ja, das ist es jetzt geworden, weil es so wenige nur noch davon gibt. Aber eigentlich vom Thema Wohnberechtigungsschein her, theoretisch hätten bisweilen in den Mittelschichten Leute eigentlich einen Anspruch darauf, eine Wohnung zu erhalten, in der die Mieten sich eben nicht total frei am Markt entfalten können, sondern wo es einen gesetzlichen Rahmen gibt. Also insofern, ja, der Mietendeckel ist nur ein Instrument. Wir brauchen auch eine andere Art von zu bauen und da vor allen Dingen eine Fokussierung darauf, dass die Normalverdienerinnen und Normalverdiener, dass für die gebaut wird und eben nicht für die Leute, die ganz besonders viel Geld haben. Und auch da braucht man natürlich einen Wandel.
Es wird ja auch immer darüber geredet, welche Flächen kann man überhaupt bebauen. Und was ich krass finde, wissen Sie, wie viel Fläche der Stadt Berlin Kleingärten sind?
Nein, sagen Sie es mir.
3% circa. Mhm. Das ist ungefähr 9 bis 10 Mal so viel wie das Tempelhofer Feld, wo jede Woche drüber geredet wird. Und da habe ich letztens drüber gedacht, irgendwie, Kleingärten sind ja sicherlich eine schöne Sache, so, aber die können ja von sehr wenigen Menschen nur genutzt werden. Und ich denke mir da so, muss man da nicht mehr an die Allgemeinheit denken und sagen, da könnten wir wirklich, also wenn man das hochrechnet, könnte man da locker den kompletten Bedarf hinbauen in Berlin.
Aber ganz dünnes Eis, finde ich. Da will jetzt nicht die KleingärtnerInnen gegen die MieterInnen ausspielen. Und ich glaube, das ist auch der bessere Ansatz ist zu sagen, und hier gehen ja viele Kleingärten, zu sagen, wir wollen zum Beispiel die Kleingärten auch öffnen. Wir haben auch immer ein Stück Grünfläche, die dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Es gibt dann Feste in Kleingärten. Ich bin zum Beispiel eingeladen in 2 Wochen, wo eine Kleingartenanlage ganz bewusst gesagt hat, okay, es ist schön für uns und wir wollen es aber auch allen zugänglich machen. Das, finde ich, ist der richtige Ansatz. Und wir brauchen das eben, ist auch eine Form von Lebensqualität, von Frischluftschneisen, von kleinen Biotopen, die da sind. Und ich würde eher orientieren darauf, es gibt in sehr, sehr vielen Städten sehr viel Leerstand. Ich glaube, 2 Millionen Wohnungen, die bundesweit auch leer stehen. Also was passiert da eigentlich? Kann man nicht diesen Leerstand aktivieren? Es gibt leerstehende Büroflächen zunehmend seit der Pandemie, nachdem viele Firmen gesagt haben, was soll ich jetzt teure Büroflächen finanzieren? Die können ja jetzt alle von zu Hause Homeoffice machen und einmal im Monat, dann miete ich irgendwo einen kleinen Konferenzraum. Dann reicht ja auch, wenn man sich einmal im Monat sieht.
In Branchen wie unseren kann man das sicherlich gut machen, glaube ich.
Also deswegen, Umwandlung von Leerstand ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Aktivierung von Leerstand ist wichtig. Aufstockung von Häusern, die da sind, Dachgeschossausbau, gibt es auch Konzepte, dass es nicht immer nur super teuer ist, sondern dass es auch bezahlbar für alle ist. Also ich glaube, das wäre eher die Richtung, die ich jetzt vorschlagen würde,
aber man kann drüber
anstatt
nachdenken,
zu sagen, die Kleingärten abzuschaffen.
Ich glaube, wir sind schon zu fortgeschrittener Zeit für dieses Thema. Die Redaktion hat sich ein Spiel ausgedacht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Genau. Und zwar, eine Sache mag jeder und das ist Gossip. Ja. Und jetzt machen wir das Spiel Spill the Tea. Karin Lai, ist der Bundestag wie die Upper East Side? Gossip Girl goes Politik. Und Sie sagen uns jetzt, wer Ihnen als allererstes in den Sinn kommt, wenn ich Ihnen folgende Beschreibung gebe. Mhm. Wer kommt immer zu spät?
Ich selbst.
Wer ist der Social Butterfly unter Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Social Butterfly ist was Positives.
Ja,
oder?
Also super viel am Connecten, immer Networking.
Heidi Reicheneck.
Wer drückt sich immer, wenn es ums Bezahlen in der Cafeteria geht?
Da fällt mir niemand ein. Wir sind alle großzügig, jedenfalls bei der Linken.
Alle solidarisch. Wer ist die engste Clique im Bundestag?
Irgendwie so eine CDU-Männerklicke muss es sein. Ja. Fraktionsvorstand der CDU vielleicht?
Oder irgendwie die
Das war dieses Foto vom Koalitionsausschuss, wo immer nur eine Frau dabei ist. Das ist die engste Clique mit 90% Männern, genau.
Bei wem reicht eine Packung Kippen bis zum Mittagessen nicht aus?
Da muss ich, weil ich ja selber nicht mehr rauche seit 10 Jahren, weiß ich gar nicht so richtig, was in den Raucherecken passiert.
Scheint auch viel Gossip.
Muss ich jetzt einen Joker ziehen?
Wem folgen die meisten Lobbyisten wie Paparazzi?
Jens Spahn.
Aktuell heißes Thema. Wen sieht man öfter auf Talkshows als im Plenarsaal?
Da muss ich gerade nicht nachdenken, da fällt einem sofort Sarah Wagenknecht ein.
Karl Lauterbach hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
Karl Lauterbach, das stimmt. Karl Lauterbach war ja auch hier.
Aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit helfen, genau.
Ja.
Wer ist die geheime Style-Ikone auf den Gängen?
Katalin Gernburg.
Wer ist das?
Das ist eine neue Kollegin von der Linken, die Stadtentwicklung und Baupolitik macht und sehr farbenfroh gekleidet ist. Eine Empfehlung.
Und wer versagt als letztes auf der Weihnachtsfeier?
Auf unserer Weihnachtsfeier? Ich selbst.
Bis
da bleibe ich am längsten, genau.
Sehr gut. Gehen Sie auch auf andere Weihnachtsfeiern von anderen Fraktionen? Oder?
Aber bisher hatte ich keine Einladung. Doch, ich hatte schon mal so eine Einladung zu so einer kleinen Stollenparty meinem CDU-Abgeordneten. Da gehe ich dieses Jahr hin, wenn ich nochmal eingeladen werde.
Das ist doch mal ein Angebot. Ich würde sagen, wir gehen dahin, wo Sie wahrscheinlich mehr Antworten haben. Und zwar zum zweiten Thema.
Die Linke ist zurück. Mit dem TikTok-Fame von Heidi Reicheneck im Rücken hat die Partei bei der Bundestagswahl ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Aber wer wählt heute eigentlich die Linke? In den Großstädten punktet sie bei jungen, gut gebildeten Menschen. Im Osten dagegen ist von früherer Stärke kaum noch etwas übrig. Und auch in den eigenen Reihen wächst die Unzufriedenheit. Immer mehr langjährige Mitglieder hadern mit dem Kurs der Partei. Wohin also steuert die Linke?
Ich habe mir mal die Erhebung angeschaut und da sind mir 2 Dinge besonders aufgefallen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ihre Partei hat sich massiv verjüngt. 25% der Stimmen bei 18- bis 24-Jährigen sind schon ziemlich krass. Dafür gehen die Werte ab der Altersgruppe 45 plus aber in den Keller. 2013 und 2017 war das zum Beispiel noch gleichmäßig verteilt. Woher kommt dieser Shift?
Also ich sag mal positiv gesprochen, weil wir einfach sehr viele junge Leute mobilisiert haben. Das, was ich auch eingangs berichtet habe, dass es total besorgniserregend ist, dass es zumindest teilweise so ausgesehen hat bei vorvergangenen Wahlen, dass gerade auch Erstwählerinnen und Erstwähler nach rechts neigen, hat, glaube ich, umgekehrt sehr viele mobilisiert, so sagen, die auch vorher sich jetzt nicht so politisch engagiert haben, die gesagt haben, nee, also das wollen wir jetzt wirklich nicht haben. Wir haben natürlich durch die Rede, die Heidi gehalten hat im Bundestag, die ja wirklich absolut famos war. Wir haben aber auch, glaube ich, durch unseren Wahlkampf, den wir auch gemacht haben auf den sozialen Medien, vielen jungen Menschen aus dem Herzen gesprochen und vor allen Dingen ja auch versucht, Leute selber zu empowern, selber sprechen zu lassen. Also ich glaube, es gab mehrere Gründe für den linken Wahlerfolg. Und einer davon ist, dass sehr viele junge Leute gesagt haben, gerade jetzt, wo wir bei 3,5% standen, wir brauchen eine linke Partei. Wir brauchen auch so einen linken Gegenpol dagegen, dass alle anderen Parteien immer weiter nach rechts gerückt sind. Und das hat sehr, sehr viel ausgemacht und das hat dazu gesorgt, dass gerade auch bei vielen jungen Leuten gesagt wurde, also wenn wir jetzt was machen wollen gegen rechts, dann müssen wir jetzt die Linke stärken. Und deswegen haben diese jungen Leute auch dazu beigetragen, dass wir die Wahlen gewonnen haben und wir sind ihnen verpflichtet.
Aber haben Sie dann die Älteren vergessen? Also wenn nur Leute über 45 gewählt hätten, dann wäre es sehr, sehr knapp geworden, ob sie reingekommen wären oder nicht. Dann wären es um die 5% gewesen. Deswegen haben Sie da vielleicht anders, also den Fokus halt einfach bewusst anders gesetzt, aber dafür auch in Kauf genommen, dass andere dann vielleicht nicht mehr so abgeholt werden?
Also erstmal besorgt mich das. Wir machen ja Politik für alle Generationen und wollen nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. Und ich glaube auch, wenn man sich die Rentenkonzepte nebeneinander legt, also ich denke, Rentnerinnen und Rentner sollten die Linke wählen, weil wir dort, glaube ich, die Konzepte haben, die für ein höheres Maß an sozialer Sicherheit auch für ältere Menschen sorgen wollen. Ja, also insofern ist es schon eine Entwicklung, die uns halt nicht gefallen kann. Ich glaube, wir waren damals noch in der Auseinandersetzung auch mit dem BSW, die ja auch versucht haben, auch als Linke ja zu überholen und auch zu ersetzen ein Stück weit.
Hat nicht geklappt.
Wir haben das Glück gehabt, aber vielleicht natürlich auch mit der Themenwahl, die auch dazu geführt hat, dass uns ältere Menschen sich von uns abgewendet haben. Man muss ja auch sagen, das entspricht der Wahrheit, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode durch diese permanente Auseinandersetzung mit Wagenknecht und ihrer Truppe natürlich nach außen hin noch das Bild von einer totalen Zerstrittenheit ausgestrahlt haben. Und es war ja auch so. Und das hat natürlich gerade die ältere Generation sehr frustriert und die Generation, die eben Politik halt auch sehr gut auch verfolgt hat, die das alles mitbekommen hat. Und das ist das, was wir häufig gehört haben, was ich auch gerade auch von Älteren zum Beispiel bei den Haustürgesprächen gehört habe, dass sie gesagt haben, naja, was sollen wir euch nochmal wählen? Dann fangt ihr wieder an, von vorne euch zu streiten. Und das ist, glaube ich, eine Fragestellung, die gerade auch bei Älteren abschreckend gewirkt hat. Und daran müssen wir arbeiten und das Vertrauen auch wieder gewinnen.
Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, bei Menschen mit hohem Bildungsgrad erreicht die Linke ganze 11%. Bei Menschen mit niedrigem Bildungsgrad krebst sie bei gerade mal 5% rum. Wie erklären Sie sich das?
Also auch das ist erschreckend, weil wir ja genau die Partei sind, die sagen, wir wollen zum Beispiel Politik machen für Leute, zumindest mit dem niedrigeren und mittleren Einkommen. Das korreliert ja in vielen Fällen noch mit dem Bildungsstand. Ja, das ist leider ein Thema, wo wir nicht durchgedrungen sind, weil wir, glaube ich, nach außen wirklich diesen Streit ausgestrahlt haben, weil wir noch damit beginnen, auch Menschen zu erreichen, die vielleicht sich nicht die ganze Zeit auch über Zeitungen informieren und das politische Geschäft auch so total eng verfolgen. Deswegen finde ich es auch total gut, dass wir angefangen haben und wir werden das weiterführen, mit diesen Haustürgesprächen, auch gerade mit den Leuten zu sprechen, die vielleicht sich schon total frustriert abgewendet haben von der Politik. Und das ist genau die Zielgruppe, die wir darüber ja wieder erreichen wollen. Wir wollen Sozialberatungen machen, verstärkt. Und wirklich auch das Vertrauen zurückgewinnen, was wir schon mal hatten. Weil wir hatten schon mal bessere Werte, zum Beispiel auch bei Arbeitslosen, bei Arbeiterinnen und Arbeitern. Und ich glaube, dass wir da aber auf einem guten Weg sind. Also wir haben zum Beispiel in der Fraktion 3 Frauen, die aus der Pflege kommen. Wir haben Stahlarbeiter, wir haben VW-Arbeiter da. Also wir sind eigentlich die Fraktion, die auch genau die Menschen auch gewählt hat, die aus der ersten Person heraus auch im Bundestag sprechen können. Und ich glaube, das ist sehr viel wert und hoffe, dass wir darüber auch wieder stärker durchdringen.
Gleichzeitig muss man sagen, wirklich die Menschen mit einfacher Bildung haben 6-mal häufiger die AfD gewählt. Also 29% zu 5%. Die AfD steht jetzt so gar nicht für die Stärkung des Sozialstaats. Wählen da einfach so viele Menschen gegen ihre eigenen Interessen?
Ja.
So einfach.
Ja, es ist leider so. Es ist wirklich so. Ich habe es in der Mietenpolitik ja sehr deutlich vor Augen. Die AfD vertritt wirklich die Positionen der FDP. Sie vertreten wirklich die Interessen nur der Vermieterinnen und Vermietern und auch von großen Wohnungskonzernen. Sie wenden sich wirklich gegen jede Schutzmaßnahme für Mieterinnen und Mieter, die ja die Mehrheit sind in diesem Land. Und trotzdem gibt es Studien, die belegen, dass Leute, die eine Mieterhöhung denken, ja, jetzt wegen aus Protest AfD. Ich glaube, da müssen wir einfach aufklären. Das ist zum Beispiel das, was ich mir als nächstes vorgenommen habe, das auch ein Stück durch meine Social-Media-Arbeit zu machen. Da wählen Leute gegen ihre eigenen Interessen und sind da nicht gut informiert. Und die AfD besticht ja durch einfache Argumente. Also ich sage, es ist Geld gespart worden am sozialen Wohnungsbau. Die Schutzregelungen für Mieterinnen und Mieter sind abgebaut worden. Die gab es nämlich früher mal. Wir müssen mehr investieren wie in Wien. Die AfD sagt Ausländer raus. Und Leute, die jetzt keinen Bock haben, jetzt sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen, die sagen, ja, das ist ja irgendwie einleuchtend, es sind einfach zu viele da. Werden Geflüchtete gegen Deutsche ausgespielt, die wenig Geld haben. Und es ist leider so, dass die AfD mit diesen Argumenten durchkommt, weil sie einfach auch total unsachlich sind. Und da müssen wir gegenhalten.
Das Wilde ist, ihr Wahlkreis ist Bautzen 1 in Sachsen. Mhm. Da hat die AfD zur letzten Bundestagswahl einfach mal 46% der Zweitstimmen geholt. Und ich würde mir aus dem Fenster lehnen und sagen, so viele Ausländer sind da nicht. Und wenn, kommen die wahrscheinlich aus Polen oder aus Tschechien nebenan. Aber können Sie sich das erklären? Also wirklich, Sie führen ja wahrscheinlich auch viele Gespräche da vor Ort. Was sagen die Menschen Ihnen? Ist es dann wirklich Thema Migration? Ist es Thema Wirtschaft? Ist es, ich meine, ich glaube, in der Region ist der Mietenmarkt wahrscheinlich jetzt auch nicht so angespannt. So. Also
absolut.
Das, genau, also was sagen die Menschen Ihnen da vor Ort?
Also ich glaube schon, dass über die Jahrzehnte hinweg sich da eine gewisse Frustration angestaut hat. Das muss man, glaube ich, sagen. Und die AfD holt es dann ab mit diesen einfachen und billigen Parolen, mit dem Treten nach unten. Ja. Und konnte das dann alles ein Stück weit für sich, versucht das sozusagen auch zu eigenen Gunsten auszunutzen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil sich das schon so verfestigt hat, dass es halt wirklich guter Rat teuer ist, wie wir davon überhaupt wieder loskommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir zweierlei machen müssen. Wir brauchen wirklich bei allen demokratischen Parteien, müssen wir zeigen, dass diese Demokratie funktioniert, dass sie schützenswert ist, dass man das was davon hat. Also lange Entscheidungswege frustrieren. Es wird jetzt die nächsten Kürzungen geben, in ganz Sachsen beispielsweise, im Bereich der Jugendhilfe, im Bereich des Sozialen, in vielen, vielen Bereichen. Sind die Kommunen einfach nicht mehr handlungsfähig, müssen diese sogenannten freiwilligen Aufgaben zurückziehen. Die Leute sehen, der Spielplatz wird nicht saniert, die Schule wurde geschlossen oder kann jetzt nicht saniert werden. Die touristische Entwicklung kommt nicht voran.
Oder geht sogar zurück, weil auch Leute, es gibt ja jetzt schon Erhebungen dazu, dass Leute zum Beispiel in manchen ostdeutschen Bundesländern keinen Urlaub mehr machen wollen, in manchen Regionen, weil sie sagen, wenn ich jetzt am Nebentisch hier einen Rant über wie schlimm alle Flüchtlinge sind oder was der Ausländer ist schuld an Dingen hören muss, dann ist es jetzt auch nicht gerade mein ideales Wellness-Wochenende im Urlaub. So. Das heißt, der Tourismus leidet ja sogar darunter.
Absolut. Und es gibt ja diese Erhebungen auch, die sagen, das ist eine Kürzungspolitik, das ist so eine Austeritätspolitik, wo die Leute die Einschnitte erleben, das Gefühl haben, bei mir wird es weniger in meinem Dorf, in meiner Region. Das sind ja häufig eher die ländlichen Räume, die halt so rechts wählen, dass genau das dazu führt, dass die Leute dann rechts wählen, obwohl die gar keine Konzepte haben. Ja, es ist
da fährt der Bus nicht öfter.
Weil man jetzt Ausländer rausschreit. Ich glaube, wir müssen zweierlei tun. Wir brauchen, glaube ich, wirklich wir müssen zeigen, dass der Staat investieren kann, dass die soziale Infrastruktur erhalten werden kann, dass die Zuglinie jetzt vielleicht endlich mal ausgebaut wird. Aber ich glaube schon, dass wir auch ein klares Nein zu Rassismus brauchen. Und da appelliere ich auch insbesondere an die Union, die ja von diesen Demokratieprojekten, die da sind, sehr häufig nicht so viel hält, mit der AfD dafür stimmt, dass die jetzt wieder abgebaut werden. Also wir brauchen da, glaube ich, auch eine auf Landesebene, auch auf Kreisebene. Also dass die zarten Pflänzchen des Widerstandes und der demokratischen Kultur, die da sind, jetzt auch noch weggekürzt werden, das finde ich wirklich unfassbar. Und da müssen wir, glaube ich, dagegenhalten. Also mit einer Investitionspolitik, mit einer Politik, die wirklich auch die Bedürfnisse der Menschen ernst nimmt, aber auch mit einem klaren Nein zu Rassismus.
Was kann die Linke da machen, wenn man sich mal anschaut? Eigentlich waren sie im Osten eigentlich immer stark. 2013 noch über 20% im Schnitt Zweitstimmenanteil geholt, 2017 so um die 17-18% und heute ist das nur noch ein Bruchteil davon. Mhm. Wie kann die Linke als Partei auch wieder einen Beitrag leisten? Ich meine, da ist Konkurrenz dazu gekommen. Die AfD ist 2017 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen, dann kam das BSW. Da sind sicherlich auch ironischerweise in beide Richtungen Stimmen geflossen. Aber was möchte die Linke machen, um im Osten da vielleicht auch Versäumnisse wieder zu korrigieren?
Also ich glaube, dass wir jetzt bei der Bundestagswahl, wo wir ja schon wieder ein bisschen im Aufwand sind gegenüber den Landtagswahlen zum Beispiel in Sachsen, wo wir nur noch reingekommen, das war katastrophal, da hatten wir 4,9%. Wir sind nur reingekommen, weil wir zwei Direktmandate in Leipzig gewonnen haben. Und da waren wir jetzt bei der Bundestagswahl ja doch schon wieder deutlich besser. Und was hat sich ausgezahlt und was müssen wir weitermachen? Zum Beispiel die Haustürgespräche, Vertrauen wiedergewinnen bei Leuten, die gesagt haben, ihr habt uns so sehr gestritten, können wir euch noch vertrauen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das persönliche Gespräch weiterzuführen. Das zweite ist aber auch in den Themen dran zu bleiben. Sie haben selber zu Recht gesagt, Mieten ist da häufig nicht so das Thema, aber sehr häufig auch das Thema Heizkosten. Mhm. Was auch Leute, also ich habe Gespräche dort geführt mit Omis, die sagen, am Monatsende weiß ich nicht, kann ich jetzt noch den Wocheneinkauf machen oder kann ich meine Wohnung noch ganz heizen? Mhm. Also das ist ein Thema, was wichtig ist. Bezahlbare Preise. Die Inflation belastet gerade ja auch die Leute mit geringem Einkommen. Und dass wir dieses Thema auch versuchen, wirklich ernst zu nehmen. Das ist zum Beispiel das, was ich jetzt auch machen möchte als Schwerpunkt für meine Wahlkreisarbeit und für die Arbeit in der Oberlausitz, jetzt auch im zweiten Halbjahr zu sagen, okay, lasst uns darüber sprechen, was ist da bei euch los und was können wir dagegen politisch tun? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir wollen das Thema Die Linke hilft, also Sozialberatungen noch wieder stärker machen. Also das sind die Dinge, die dort wichtig sind. Ich glaube aber auch, wir müssen als Linke beweisen, dass wir zusammenarbeiten können mit SPD und Grüne und wenn es sein muss in Sachsen, bei dieser Farbenlehre, die wir da gerade haben, dann eben auch mit der Union. Mhm. Weil wir dürfen der AfD, wenn wir jetzt zum Beispiel kein Landeshaushalt zustande gekommen wäre in Sachsen, dann wird das vor allen Dingen der AfD nutzen, die sagt, ihr seht ja dieses System, das funktioniert alles nicht. Obwohl sie selber ja gar keine wirklichen Alternativen haben, auch wenn sie das im Namen tragen.
Wir haben eben schon festgestellt, besonders erfolgreich sind sie mittlerweile bei Frauen, gut gebildet in Großstädten. Und ich würde jetzt mal sagen, in vielen ländlichen Regionen wird ihnen das nicht viel helfen. Und Bodo Ramelow, eine, ich sag mal, lebende Legende in ihrer Partei, ihr einziger Ministerpräsident ever und amtierender Bundestagsvizepräsident, hat letztens gesagt, Zitat, bin ich dabei, die Partei zu verlassen oder verlässt meine Partei gerade mich? Was macht das mit Ihnen, wenn so ein verdientes Mitglied der Partei, das auch so viel auch um wirklich realpolitische einfach Maßnahmen und realpolitische Arbeit gekämpft hat im Osten, sowas sagt?
Ja, das bestürzt mich total. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich sehr geschockt und ich schätze Bodo Ramelow persönlich sehr. Wir haben wirklich seit vielen, vielen Jahren auch gut zusammengearbeitet. Zum Beispiel, als die Linke sich gegründet hatte vor 18 Jahren, waren wir in enger Zusammenarbeit. Ich finde, er hat da wirklich Grandioses geleistet, auch in Thüringen. Er war der erste linke Ministerpräsident mit einer rot-rot-grünen Regierung. Als wir in Sachsen schon eine AfD-Hegemonie längst hatten. Also er hat da wirklich sehr lange dafür gesorgt, auch mit seinem Politikstil, mit seiner einnehmenden Art gegenüber christlichen Wählerinnen und Wählern, gegenüber Gewerkschaften, auch ein Stück weit dieses Land auch noch zusammenzuhalten, bis es auch in Thüringen gekippt ist. Das muss man natürlich auch feststellen.
Er hat auch eine Minderheitsregierung, das ist natürlich auch noch schwierig
gewesen. Absolut, also er ist natürlich auch systematisch an die Wand gespielt worden, nicht nur von der AfD, sondern auch von der Union, was ich nicht für verantwortungsvoll gehalten habe. Also das bestürzt mich sehr. Ich glaube schon, dass es zum Teil kulturelle Konflikte gibt. Wir haben sehr viele neue Abgeordnete, die sehr viel Energie mitbringen, die auch sehr viel aus sozialen Bewegungen kommen. Die haben ein anderes Politikverständnis als jemand, der sehr viele Jahre Ministerpräsident war und der natürlich dort eine ganz andere politische Biografie hat, der auch eher als Realpolitiker, als Pragmatiker unterwegs ist und sagt, ich will auch im Dialog mit anderen Parteien Dinge reformieren, die in die richtige Richtung gehen. Ich teile übrigens diese Auffassung und mein Wunsch wäre, dass wir es aber nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Also ich feiere natürlich auch die Energie gerade der jungen Leute, die beispielsweise in der Klimabewegung aktiv sind, die als Mieterinnen und Mieter in vielen Städten auf die Straße gehen, die Mieteninitiativen gründen. Also ich glaube, dass wir lernen müssen, dass wir eine bewegungsorientierte Politik, die diesen Widerstand auf der Straße ernst nimmt und mit unterstützt, den Stück weit aber auch im Parlament abbilden und versuchen, das, was dort vorangetragen wird an Themen, auch mit parlamentarischen Initiativen zu unterstützen. Und mit dieser Aktion, die wir heute im Plenum gemacht haben, dass wir zum Beispiel symbolisch dagegen demonstriert haben, dass keine Pride-Flagge mehr auf dem Bundestag wehen kann. Das ist sowas, wo ich sage, wir greifen halt den Vibe der Bewegung auf und gleichzeitig machen wir aber auch Vorschläge, was jetzt politisch passieren
muss. Ich glaube, also Sie sagen gerade, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. In der Realität clasht es aber immer wieder. Zum Beispiel im letzten Herbst haben mehrere langjährige Mitglieder aus Berlin die Partei verlassen, unter anderem Klaus Lederer, Ex-Senator, und jemand, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde. Und die Gründe, die er genannt hat, und beziehungsweise die Gruppe genannt hat, waren ein Antisemitismusproblem in der Partei und zu wenig Solidarität mit der Ukraine.
Also mich bestürzt das total, das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Es sind viele Genossinnen und Genossen, Klaus Lederer, auch Elke Breitenbach dabei, die ich persönlich sehr schätze, genau, mit denen ich auch persönlich zusammengearbeitet habe und mit denen ich, glaube ich, auch viele strategische Übereinstimmungen in vielen Punkten hatte. Ich habe aber selber auch einen Aufruf unterstützt, den andere, ich sag mal, eher reformorientierte und progressive Kräfte in der Linken auch mit unterschrieben haben, die gesagt haben, auch wir haben bestimmte Entscheidungen auf Bundesparteitagen kritisch gesehen. Wir halten aber trotzdem den Schritt, jetzt aus der Partei auszutreten, für falsch, sondern lasst uns doch für diese Partei kämpfen. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir gerade für junge Leute wieder attraktiv sind. Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo die Linke bei 3,5% gestanden hat und niemand uns mehr was zugetraut hat. Ja. Und ich bin total froh, dass wir dabei geblieben sind. Und ich glaube, dass wir schon einiges getan haben, auch zum Beispiel in der Frage der Ukraine anders zu diskutieren, als es zum Beispiel noch der Fall war, als Sarah Wagenknecht und ihre Leute uns die ganze Zeit getriezt haben, aus der eigenen Fraktion heraus, aber auch in der Gegenpartei. Also ich glaube, ich bedauere diesen Schritt, aber ich habe ihn damals auch für falsch gehalten und ich will weiter in der Linken auch für eine progressive Politik streiten und auch gegen jeden Antisemitismus.
In Berlin steht Ihre Partei gerade enorm gut in den Umfragen da kratzt sie sogar an den 20%. Es gibt aber im Landesverband viele Auseinandersetzungen und eben auch das Thema Antisemitismus ist da ganz oben mit dabei. Ist es Ihr Ziel, in Berlin wieder zu regieren, und sehen Sie da die Gefahr, dass das insbesondere an diesem Thema scheitern könnte, dass dann vielleicht SPD und Grüne, selbst wenn es reichen würde, sagen, mit denen können wir, wenn da wirklich so eine verhärtete Front ist, einfach nicht mehr regieren?
Also wir müssen in jedem Fall über dieses Thema Antisemitismus sprechen. Der letzte Bundesparteitag hat dort, ich würde mal sagen, so aus dem Affekt heraus eine Entscheidung getroffen, die viele jüdische Menschen und die Mehrzahl auch der jüdischen Organisationen gegen uns aufgebracht hat. Das bestürzt mich auch persönlich sehr. Und ich begrüße es, dass unser Parteivorstand gesagt hat, okay, wir haben hier Vertrauen verloren, wir gehen jetzt in den Dialog und werden auch mit Vertretern der jüdischen Gemeinde demnächst auch als Bundestagsfraktion sprechen. Aber das ist mir persönlich ein Herzensanliegen, das will ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe auch diese Entscheidung des Bundesparteitages für falsch gehalten.
Aber was heißt aus dem Affekt heraus?
Ja, weil es wurde dort kurz vor Ende des Parteitages ein langer Antrag beschlossen, wo man gesagt hat, man nimmt jetzt nicht mehr, wir haben davor uns nicht selber darin eingemischt als Linke, welche Definition von Antisemitismus wir als Grundlage nehmen. Und dann ist da ein Antrag beschlossen worden, der gesagt hat, wir eine sehr, sehr knappen Mehrheit, auch gegen das Votum des Parteivorsitzenden, wurde dann gesagt, ja, wir entscheiden uns jetzt für eine bestimmte Definition. Und das hat viele jüdische Menschen aufgebracht, zu Recht, wie ich finde, weil sie auch gesagt haben, müsst ihr euch jetzt in unsere Angelegenheiten ein Stück weit einmischen? Könnt ihr das nicht der Wissenschaft und auch ein Stück weit der jüdischen Community überlassen, wie das entschieden wird? Das
und
ist auch
Zeiten,
meine Position.
Wo antisemitische Gewalttaten und Straftaten auf einem Höchststand sind. Ja. Ne? Das muss man natürlich auch sagen dazu. Also das ist ja ein fatales Zeichen dann auch an jüdische Mitglieder in der Partei.
Absolut. Also, und ich habe die Entscheidung auch für falsch gehalten, das habe ich auch klar gesagt. Und glaube, dass wir, wenn das anders gelaufen wäre auf dem Parteitag, es war, glaube ich, auch falsch am Ende des Parteitages, das sollte eigentlich gar nicht mehr behandelt werden, eben weil es eben auch gar nicht möglich ist, nur mit Fürrede, Gegenrede von jeweils einer Minute so eine weitgehende Entscheidung zu treffen. Ich habe auch viele Menschen gehört, die nachher gesagt haben, ja, wir wussten jetzt gar nicht so richtig, was wir damit auslösen. Das muss man, glaube ich, auch ein Stück weit sehen.
Was ja auch fatal ist.
Was natürlich auch fatal ist. Und ich nehme das sehr, sehr ernst, weil ich auch aus einer Generation komme von Linken, für die die Auseinandersetzung und der Kampf gegen Antisemitismus essentiell ist. Also das Erste, was ich politisch gemacht habe, war in meiner Heimatgemeinde eine Kundgebung zu machen an der ehemaligen Synagoge am 9. November. Also insofern, mir ist das ein Herzensanliegen und wir müssen da jetzt wieder das Vertrauen gewinnen und mit der jüdischen Gemeinde und jüdischen Institutionen ins Gespräch kommen. Und ja, ich fände es gut, wenn die Linke in Berlin regiert, weil es zeigt sich aus meiner Sicht, dass eine Regierung unter der die CDU geführt ist, mit einer konservativen konservativen SPDs genau die Themen nicht angeht, die wir nämlich angehen müssen. Die Frage Bekämpfung von Leerstand, von Airbnb-Wohnungen, die ganze Frage sozialer Zusammenhalt, die Frage Mietenpolitik, das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht in Berlin anders beantwortet werden müssen. Und ja, deswegen fände ich es richtig, ich fände es total richtig, wenn die Linke sich politisch so aufstellt, dass wir diesen Kampf um Platz 1 in Berlin noch angehen.
Ja, das hat Bodo Ramelow ja auch gesagt, wir dürfen uns einfach nicht isolieren. So irgendwie. Also man, wenn man es stumpf sagen möchte oder beziehungsweise ein bisschen provokativer sagen möchte, ist, kann man ja auch, aber auch von der anderen Seite sagen, vielleicht liegt die Zukunft der Partei in der Verbindung von jungen migrantischen Milieus mit sozialen Kämpfen und da gehört beispielsweise eine israelkritische Position dann einfach dazu.
Ja, es ist im Moment halt einfach so, dass die Politik von Netanyahu so falsch ist, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, den Staat Israel nicht zu kritisieren. Also das war auch immer unsere Position, dass es möglich sein muss, Israel zu kritisieren, aber es eben nicht in einer antisemitischen oder in einer stumpf anti-israelischen Haltung auch zu tun. Das war immer unsere Position. Was jetzt Berlin anbelangt, also wie gesagt, ich will nochmal sagen, ich feiere es total, dass so viele Leute in die Linke eingetreten sind, dass so viele junge Leute in die Linke eingetreten sind. Ich finde es wirklich richtig gut, dass wir dort auch viele Menschen motiviert haben, sich zum ersten Mal politisch auch zu positionieren und selber aktiv zu werden. Mhm. Also diese Aktivierung, die wir dort hingekriegt haben, das ist eine tolle Sache. Und trotzdem bin ich auch bei Bodo zu sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir vor lauter Freude nicht in der eigenen Bubble bleiben. Und ich versuche selber auch so Politik zu machen.
Aber glauben Sie, mit dem aktuellen Kurs, der dann doch relativ kompromisslos ist, kriegen Sie, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Altwähler, speziell im Osten, die zu Wagenknecht oder vielleicht sogar zur AfD gewechselt sind, überhaupt noch zurück? Ist das das richtige Profil, das die auch anspricht?
Ja, also wie gesagt, in Berlin sind wir gerade total im Aufstieg begriffen. Auch bundesweit haben wir die Umfragewerte der Linken sind nicht schlechter, sind sogar noch besser geworden. Mhm. Also insofern habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass unser Kurs falsch ist. Und ich glaube, dass es auch richtig war, dass wir, wenn Sie sagen, Kompromisslosigkeit. Also wir sind diejenigen, die Interessen von Mieterinnen und Mietern vertreten. Irgendjemand muss es ja machen. Unser Wahlplakat hieß im Bundestagswahlkampf, wir legen uns mit den Reichen an. Somebody has to do it, oder? Und ich glaube, dass das auch honoriert wird und wir tragen dazu bei, dass der politische Diskurs sich vielleicht mal wieder um ein paar andere Themen kümmert. Man muss ja auch sagen, es ist ja jahrelang nur diskutiert worden zum Thema Abschieben, illegale Migration und illegale Migration.
Wir aber das sprechen kam jetzt, ja bei den Wagenknechten der AfD wieder gut an.
Wir sprechen jetzt über illegale Mieten. Und insofern glaube ich schon, dass dieser Kurs richtig ist. Denn was ich sehe, was auch dazu beigetragen hat, dass die Rechten so stark geworden sind und bei berechtigten Gründen von der Politik sich abzuwenden und frustriert zu sein, es ist aber auch, dass man das Gefühl hatte, dass viele, viele andere Parteien sich auch nur noch um deren Themen gekümmert haben, sodass dann auch in Bautzen der Eindruck entstanden ist, das größte Problem, was die Stadt hat, ist jetzt vielleicht der EU-Migrationspakt oder die Ankunft von Geflüchteten.
Und gleichzeitig wurde ein CSD überfallen.
Und nicht die Tatsache, dass ein CSD überfallen wurde und Menschen, die schwul, lesbisch, inter oder trans sind, sich eben auf der Straße nicht mehr sicher fühlen und auch nicht Menschen mit einer dunklen Hautfarbe. Und da glaube ich, dass unser Kurs schon richtig ist, dass wir wirklich sagen, wir lassen uns darauf jetzt nicht mehr ein. Wir machen einen klaren Kurs und versuchen auch mal wieder darüber zu sprechen, was aus unserer Sicht eigentlich das Problem ist, nämlich die da oben.
Schönes Schlusswort. Wir wagen noch kurz einen kleinen Ausblick. Welche Verbesserungen im Bereich Wohnungspolitik müssen Sie zum Ende der Legislatur erreicht haben, damit Sie sagen können, da bin ich mit zufrieden?
Also ich glaube, dass wir eine reale Chance haben, dass diese Verfolgung von Mietwucher am Ende der Legislatur Konsens ist. Da müssen auch die anderen Parteien sich bewegen. Die Kommunen müssen wieder im Interesse von Mieterinnen und Mietern überhöhte Mieten verfolgen und das zu viel gezahlte Geld von Mieterinnen und Mietern zurückzahlen. Das ist ein realistisches Ziel und wenn wir das schaffen, sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Das würde mehr bringen als die jetzige Mietpreisbremse.
Wann gibt es einen Auftritt von Karen Slay im Parlament?
Schwierig.
Würde viral gehen.
Das würde viral gehen. Ja, vielleicht eher vorher noch ein Auftritt von Karen Slay auf dem Festival. Da habe ich schon ein paar Anfragen. Vielleicht mache ich das in der kommenden Saison. Nicht in dieser, aber vielleicht die danach.
Mit wem würden Sie denn gerne mal gemeinsam einen Track für TikTok aufnehmen?
Ricarda Lang.
Das sehe ich.
Das sehe ich,
ich glaub,
oder?
Ich glaube, die wird das machen. Ja? Ich werde das an Ricarda weiterleiten. Ja. Und mal gucken, was draus wird.
Absolut.
Und weil wir hier jede Folge mit Musik beenden, mit welchem Song gehen wir hier aus dem Gespräch raus? Können auch einen eigenen nehmen.
Ich kann den eigenen nehmen.
Klar.
Ah.
Wenn wir so reingegangen sind, können wir so rausgehen.
Dann können wir auch so rausgehen. Dann sage ich, ich bin mit 100.000 Left is on the road.
So machen wir es. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.